ist es natürlich super leicht, enorme Reichweiten aufzubauen. Du bist entweder der Einzige oder der Beste.
Was sind für dich Sachen, auf die es wirklich ankommt?
Bist du in der Lage, deinen Content auch zu übersetzen? Nicht anzupassen, aber zu übersetzen. Das ist meiner Meinung nach ein absoluter Master-Skill, den du haben musst als Creator.
Ich finde, man sollte einen Manager auch nie wie so ein Hündchen behandeln, was hinter dir herläuft.
Wenn du mit einer Marke konfrontiert wirst, die du erkennst, unabhängig davon, ob du den Influencer, der diese Marke erschaffen hat oder kreiert hat, in irgendeiner Weise vorher gekannt zu werden, dann hast du es geschafft, eine Marke zu kreieren.
Ich glaube, ich habe mich in dem Sinne schon gut als Marke platziert.
Wie viel Prozent dieser Leute interessieren sich für das Video und wie viel Prozent dieser Leute interessieren sich für dich? Je leichter verdaulich der Content ist, desto schwieriger wird es, eine Community aufzubauen.
Hallo Ali, schön, dass du da bist und mein heutiger Gast bist. Willst du dich einmal direkt für die Zuschauer vorstellen, damit die auch wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben?
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Ali, ich bin Founder und CEO der Get It Done GmbH. Wir sind eine Social Media Agency, die sich auf Influencer Marketing und Creative Concepts spezialisiert hat. Und ja, ich freue mich riesig, heute dabei zu sein. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil das für mich kein normaler Habitus hier ist. Ich bin ja sehr im Hintergrund eigentlich. Aber ich freue mich total, mit dir heute darüber zu sprechen, über so ein paar Themen. In der Vorbereitung haben wir schon so ein bisschen uns ausgetauscht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, weil man muss dazu sagen, wir haben irgendwie ein bisschen vorher geskriptet, aber so richtig on detail haben wir jetzt, wissen wir jetzt nicht so richtig, was das Resümee oder Ergebnis ist. Ne? Von daher, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, wie gesagt, sehr dabei zu sein. Und ja, wir beide arbeiten ja auch schon seit längerem zusammen. Das heißt, du bist Teil von Get It Done. Aber erzähl den Zuschauern doch gerne, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, genau. Also ich glaube, wann haben wir angefangen? Es sind jetzt, glaube ich, so 2, 2,5 Jahre so in dem Dreh. Wir kennen uns aber schon seit 5 Jahren oder so. Du kannst ja gleich nochmal erzählen, länger, was so ein bisschen...
Länger, glaube ich sogar.
Ja, vielleicht seitdem ich 16 bin. Ja, also genau. Du kanntest mich auf jeden Fall, bevor ich dich kannte. Mhm. Du kannst ja gleich nochmal erzählen, was so ein bisschen dein Werdegang war. Aber du warst auf jeden Fall mal bei Warner Music und darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt. Du hast mir den ersten Hint gegeben, dass ich doch mal mein Management wechseln soll. Und das fand ich eigentlich sehr offen und sympathisch. Und so sind wir eigentlich so reingekommen in unser Gespräch. War dann aber auch nicht die richtige Entscheidung, muss man sagen. Also das ist auch so ein bisschen nach hinten losgegangen. Wussten wir beide aber vorher nicht. Also da entschuldige ich dich auf jeden Fall mal. Aber ja, ist zwar geführt vor Gericht gelandet, aber ey, Ali, kein Ding. Und genau, irgendwann sind wir dann zusammengekommen, weil du dich auch entschieden hast, da ja rauszukommen. Aber wie gesagt, ich will dir jetzt hier gar nichts vorwegnehmen. Kannst du gleich nochmal erzählen.
Yes.
Und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben und der eine oder andere, der schon den Podcast länger hier hört, weiß, dass ich mal in einem ganz, ganz, ganz tiefen Loch gefangen war. Und Ali war der Mensch, von dem ich immer erzählt habe, der mich da im Endeffekt rausgeholt hat. Oder zusammen haben wir es geschafft. Und seitdem ich bei ihm bin, würde ich sagen, habe ich erst eine richtige Strategie aufgebaut. Ich weiß, was Social Media bedeutet. Ich weiß, was für meine Zukunft bedeuten kann. Und so sind wir bis heute verblieben und ein unschlagbares Team, so wie ich es immer sage.
Wow, herzlichen Dank. Danke für die Blumen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber lass uns, wie du schon sagtest, vorne anfangen. Genau, ich habe studiert. Ich habe Wirtschaft und Kultur Chinas studiert. Aufgewachsen, Abitur habe ich in Norddeutschland gemacht, das Studium habe ich dann in Hamburg gemacht. Eines der Semester habe ich auch in China tatsächlich studiert und bei dem Studium, das nennt man interdisziplinärer Studiengang, das ist im Grunde genommen ein Mix aus Wirtschaftswissenschaften, also klassische Betriebswirtschaft, aber auch Volkswirtschaft und Sinologie, also Chinesisch, im Grunde genommen die Sprache Chinesisch. Das ist meine akademische Ausbildung. Und natürlich, ich glaube, was heute extrem wichtig in unserem Gespräch wird, ist natürlich der Part der Betriebswirtschaft, wo es halt vor allem um so Markenbildung, Image-Transfer und so weiter geht. Da freue ich mich total, drüber zu sprechen. Ich musste in der Vorbereitung hier so ein bisschen wieder mein Wissen auffrischen, weil ich natürlich in der Studienzeit habe ich das tagtäglich gemacht. Mittlerweile ist das halt Wissen, was irgendwie vor 10 Jahren mir vermittelt wurde. Aber ich meine, wenn man das in Practice jeden Tag macht, dann kann man das natürlich immer sehr viel besser abrufen. Genau, und wir beide, wir kennen uns schon, ich habe jetzt, während du gerade gesprochen hast, nachgedacht, wir kennen uns tatsächlich schon 8 Jahre. Also 8 Jahre kennen wir uns schon. Und ich habe dich kennengelernt in der Zeit, wo ich nach meinem Studium bei Warner Music gearbeitet habe. Ich habe dort als Praktikant angefangen, davor im Übrigen auch in China gearbeitet. Aber nach meiner Rückkehr, wenn man so sagen möchte, aus China, habe ich bei Warner Music gearbeitet. Total weirder Wandel. Also ich sag mal, mein Lebenslauf sieht aus wie ein Spaziergang. Überall ein bisschen was gemacht und dann irgendwo gelandet. Und bin dann praktisch aus den Wirtschaftswissenschaften und aus der Sinologie auf einmal bei einem Musiklabel gewesen. Und ja auch nicht irgendeins. Ne? Warner Music ist eines der 3 großen Major-Label neben Sony und Universal. Und da habe ich für Warner Music anfangs im E-Commerce gearbeitet und dann auch irgendwann im Influencer Relations Management, so hat man das genannt. Und meine Aufgabe war im Grunde genommen, über kreative Wege Musikern und unserer Musik Reichweite im Influencer-Marketing zu beschaffen, auf eine möglichst authentische Art und Weise, wenn man das komplett runterbricht auf das Wesentlichste. Natürlich waren die Aufgaben am Ende aber sehr viel umfangreicher. Es ging sehr viel auch um Künstlerpositionierung. Also wie muss der Künstler positioniert werden? Welche Kollabos machen wir zwischen Künstlern und Influencern und so weiter? Der Bereich war tatsächlich damals noch gar nicht existent. Also als ich mit Influencer-Marketing, wie es heute bekannt ist, angefangen habe, hieß das teilweise noch Empfehlungsmarketing oder hatte gar keinen Namen. Das heißt, ich würde schon sagen, ich gehöre mit so zu den ersten Leuten, die das Thema Influencer-Marketing in Deutschland auch auf Konzernebene sehr aktiv nach vorne gebracht haben. Genau, so viel zu mir. Wie gesagt, du hast kurz angerissen. Ich habe dich dann auf einer Veranstaltung, das war von dem Künstler Alec Benjamin, auf einer Open-Roof-Terrasse in Berlin. Da hat Alec Benjamin, der mittlerweile ein Superstar ist übrigens, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der ist einfach ein Superstar.
Ich habe es gar nicht mitbekommen.
Ja, der hat doch dieses Let Me Down Slowly, diesen Song hatte er doch.
Ja, ja.
Genau, und damals war der ja eine absolute Randerscheinung. Mittlerweile spielt der Hallen, also der ist wirklich insane groß geworden. Ist mir letztes Mal nochmal eingefallen. Aber da haben wir uns kennengelernt, da warst du mit deinem damals alten Management und ich als auf Konzernseite, musst du dir vorstellen, wenn du auf Konzernseite arbeitest und mit Influencern arbeitest und mit Managements arbeitest, dann kriegst du immer viel mit und dann wirst du auch hier und da mal von dem einen oder anderen Manager aufmerksam gemacht auf eine bestimmte Person oder wirst gebeten, da mal einen Kontakt herzustellen. Und in dem Fall habe ich das gemacht. Leider ist das für euch nicht richtig gut ausgegangen am Ende, also für den alten und für den neuen Manager nicht damals. Ja, und dann viele Jahre später, als ich mich dann letzten Endes nach Warner selbstständig gemacht habe mit Get It Done und jetzt irgendwie meiner Leidenschaft nachgehe, haben wir uns kennengelernt. Du warst auch tatsächlich eines der ersten Mandate, die bei mir unter Vertrag gekommen ist, wofür ich dir sehr dankbar bin, weil du auch sehr viel Vertrauen damit übergeben hast. Du wolltest ja anfangs, ich erinnere mich, auf keinen Fall zu einem Management. Auf gar keinen Fall.
Ich hatte so ein Trauma.
Ja, total.
Also andere haben Traumata in einer Beziehung und ich hatte es so über Manager. Ich habe so viel Geld auch zum Teil verloren. Also dieses Fass habe ich ja noch nie hier aufgemacht. Aber Leute, Verträge... Lest sie immer richtig. Also,
ja, voll.
Es war echt hart, da auch irgendwie gut rauszukommen.
Ja, und Stichwort Verträge, wir haben tatsächlich 1 Jahr ohne jeglichen Vertrag gearbeitet. Wir beide haben den dann am Ende dann umgesetzt, weil es steuerlich ein paar Themen gab, wo es Sinn gemacht hat, einen Vertrag zu haben. Auch weil, wenn irgendwie bestimmte Ämter oder bestimmte andere Behörden dann Fragen stellen, dann kannst du immer vorlegen und sagen, hier, ich habe ein Mandat und ja. Aber es läuft super. Du wirst sicherlich gleich nochmal im Einzelnen auf ein paar Sachen eingehen, aber ich muss sagen, ohne jetzt mich selbst zu loben oder so, ich habe auch ein Team hinter mir, was für mich arbeitet und mit mir arbeitet und die sind ja auch maßgeblich an dem Erfolg mitbeteiligt, den du auch erreicht hast, aber das läuft wunderbar, absolut.
Ja, ich bin auch super dankbar für unsere komplette Dynamik und wenn ihr euch... Also ihr denkt jetzt so, okay, wir haben jetzt hier so eine Agency, da läuft immer alles rund und voll viele haben ja auch so einen schlechten Eindruck zu diesem Begriff Manager. Also viele von außen, die unser unseren Beruf, ist ja auch immer so ein Fragezeichen, gar nicht kennen. Die denken sich ja so, okay, die will jetzt hier irgendwie angeben, sowas bei mir immer, die hat einen Manager. Wie definierst du oder was macht für dich ein guter Manager aus? Ich weiß, dass du dich mit dem Begriff gar nicht identifizieren kannst, aber was würdest du sagen, sind heutzutage, weil es gibt unzählige Agenturen und ich weiß, dass viele Agenturen nicht den Job machen, den ich mir als Creator wünschen würde. Deswegen, was sind für dich Sachen, auf die es wirklich ankommt, als Mensch, der eine Agentur führt?
Ja, es ist sehr spannend, dass du das ansprichst, weil ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. ich war genau wie du eigentlich auch traumatisiert von Managern, weil ich kenne Musikmanager zum Beispiel. Und ich hatte viel mit Musikmanagern zu tun. Und ich weiß, da draußen gibt es bestimmt ganz viele tolle Musikmanager, aber mit der Großteil war für mich einfach super schwierig zu handeln. Und ich musste auch lernen, dass der Beruf Manager von Leuten teilweise ausgeübt wird, die keinerlei, ich sage jetzt mal, betriebswirtschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche Kompetenz in irgendeiner Weise vorweisen können. Und mit dem Bild bin ich praktisch in dieses Agenturgeschäft gekommen und wollte auch einfach, muss ich sagen, jemand sein, der nicht eben, keine Ahnung, sich Manager schimpft, aber, keine Ahnung, ohne jetzt den Job dabei schlecht zu reden, also, ne, aber irgendwie Handwerker ist oder Bäcker, gelernter Bäcker oder, keine Ahnung, Autohändler oder was auch immer. Und ich fand das Thema, vor allem, weil du da ja auch viel mit Zahlen hantierst, ne, also es fängt ja an bei Beteiligungen an den Künstlereinnahmen bis hin zu Steuerthemen. Und da finde ich das tatsächlich krass, jetzt so im Nachhinein, dass da teilweise Leute am Werk waren, die auch keinen im Team hatten, der das irgendwie abfängt, wo ich mich gefragt habe, war das irgendwie von denen die richtige Entscheidung, sich so aufzustellen? Wie dem auch sei, ich bin mit dem Gedanken, habe ich mich selbstständig gemacht und wollte einfach eine Agentur, eine Managementagentur ins Leben rufen, die halt sehr akkurat, diszipliniert, aber sehr strategisch, nicht so intuitiv, wie das die meisten machen, auch weil, wenn ich ein großer Fan von Intuition bin, aber dann doch strategisch, auch mit KPIs und Ziele verfolgen und vor allem Ziele festlegen und dann herausfinden, warum Dinge geklappt haben und warum nicht. Du kennst das ja, wir haben unzählige Strategie-Meetings. Ich glaube, wir beide hatten schon, keine Ahnung, 8 Strategie-Meetings mit den Quartalsweise und unsere Jahresmeetings. Das ist ja bei uns gang und gäbe. Und ja, für mich war das eben genau dasselbe Trauma, wo ich dann gesagt habe, ich muss auf jeden Fall mich da anders positionieren. Und um auf deine Frage einzugehen, Manager, warum ich das Wort so schwierig finde, ist, es klingt so bevormundend. Also ich finde, Manager klingt zum Beispiel so ein bisschen wie, keine Ahnung, so ein Boxpromoter oder oder jemand, der dich bevormundet. Jemand, der sagt, nee, ich weiß, was richtig für dich ist und ich weiß, was falsch für dich ist. Ich weiß nicht, warum ich das dabei verspüre, aber ich glaube, viele können sich damit identifizieren. Und wenn wir jetzt aber mal unsere Arbeit betrachten, dann ist ja der Inhalt oder unser tägliches Arbeiten hat ja sehr viel mit konstruktiven Austausch, ganz viel Kritik, ganz viel Verbesserung, ganz viel Optimierung, strategischer Austausch auf Augenhöhe und auch ganz oft Situationen, wo ich vielleicht sage, ey, da habe ich Unrecht gehabt oder da habe ich falsch gelegen. Und ich glaube, das Wort wird dem nicht gerecht. Wir probieren dann immer so ein bisschen mit dem Wort Geschäftspartner zu arbeiten oder, ne, weil Geschäftspartner ist dann eher so, okay, sind so Schulter an Schulter und probieren zusammen irgendwie was zu machen. Das finde ich, kommt dem schon näher, aber trotzdem kannst du das Wort nicht aus dem Duktus streichen bei uns im täglichen Arbeiten, weil halt auch jede Agentur, jede Brand kennt den Begriff und weiß sofort, in welchem Verhältnis man miteinander arbeitet. Aber ja, ich finde den Begriff nicht so geil, muss ich sagen.
Ja, ich finde auch, also es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Und die einen sagen ja auch immer, und das finde ich bei unserer Dynamik immer gut, die einen sagen immer, ja, er arbeitet für dich, also muss er ja auch genau das für dich machen, was du von ihm verlangst. Das sehe ich zum Beispiel immer so ein bisschen anders. Ich finde, man arbeitet immer als Team und ich habe Vorteile von dir und du hast Vorteile von mir. Und wir gehen da auch immer in regelmäßigen Austausch, was ich wichtig finde. Und ich finde, dass viele auch Manager einfach immer wie so ein, Boah, das klingt jetzt wirklich hart, aber ich finde, man sollte einen Manager auch nie wie so ein Hündchen behandeln, was hinter dir herläuft. Sondern ich finde, man sollte das immer als Geschäftspartner sehen, mit dem man langfristig was erreichen kann. Ich finde, Dinge alleine umzusetzen, ich war auch immer ein Fan davon, alles alleine zu machen, aber als Team sind wir einfach viel weitergekommen.
Ja, kann ich so unterschreiben. Und ich glaube auch, das hat einen Grund. Das hat gar nichts mit dem Berufsbild Manager zu tun. Ich glaube, das ist einfach die Dynamik zwischen zwei Personen, die irgendwie eine Vision teilen. In deinem Fall geht es ja ganz konkret darum, dass wir die Brand Emilia, und da kommen wir jetzt auch gleich zu sprechen drauf, dass wir die Brand Emilia weiterentwickeln wollen. Wir wollen diese Marke mit Emotionen aufladen. Wir wollen weiter hinausgehen als über klassische Werbekooperation, weil offen gesagt, wenn du jemand bist, der Werbekooperation grundsätzlich ganz toll findet, dann brauchst du auch, finde ich, nicht unbedingt jemanden an deiner Seite. Wenn es nur darum geht, Termine zu vereinbaren mit Brands für Postings auf Werbekooperationsebene, dann brauchst du einen Assistenten. Aber wenn du, wie bei uns das der Fall ist, wo wir natürlich auch über Dinge sprechen, die weit darüber hinausgehen, funktioniert das und macht das Sinn. Und ich glaube halt, das Bild, was du vielleicht hattest, das gleicht dir vielleicht auch eher dem Ersteren, was ich gerade so ein bisschen angezeichnet habe.
Ja, genau. Und jetzt hast du schon das Wort Markenaufbau in den Mund genommen. Kurz mal so, wer mich schon länger verfolgt. Ich war sehr, sehr jung, als ich damit angefangen habe, als ich weiß gar nicht, ja, 15, 16 war. Und die ganzen sozialen Medien haben sich extrem gewandelt. Wir haben uns auch kennengelernt, wo ich noch sehr jung war. Und was in den letzten Jahren passiert ist, war ja auch für uns ein enormer Switch. Ich weiß immer gar nicht, ob man das von außen so mitbekommt. Ich bekomme aber regelmäßig Feedback dazu, auch von der Community, die Entwicklung auch super wertschätzen. Und angefangen habe ich ja so ein bisschen in dem ganzen Fitnesskosmos, wo ich persönlich für meine Zukunft raus wollte. Ich wollte damit nicht mehr identifiziert werden, weil gerade auch der Markt, was das angeht, ich mich von den Brands, ich konnte mich damit wirklich gar nicht identifizieren. Ich wollte diese Brands nicht unterstützen. Und deswegen haben wir für uns einfach eine Strategie aufgebaut, die sich über Jahre jetzt zieht, um überhaupt an dem Punkt zu sein, wo wir gerade sind. Und ich baue meine Marke ja sehr, ja, instinktiv auf und teile wirklich immer nur so Inhalte, die zu mir passen. Und Social Media gehört für mich einfach, ja, zu meiner Marke dazu, ist so ein unverzichtbares Werkzeug, um einfach die direkte Verbindung zu meiner Community zu haben. Und ich würde dich jetzt gerne mal fragen, welche strategischen Elemente siehst du als entscheidend für den erfolgreichen Markenaufbau aus Sicht eines Social-Media-Experten?
Ja, das ist eine unfassbar große Frage. Ich werde vielleicht einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ich glaube, man muss auch jetzt den Zuhörern mal da draußen so ein bisschen erklären, was bedeutet eigentlich, oder was ist eine Marke, was ist ein Influencer und warum unterscheidet sich das im Zweifel? Weil wir sind natürlich so krass in unserer Bubble drin, wir machen dann Unterschied, aber vielleicht machen das ganz viele nicht. Vielleicht sind für ganz viele Leute Influencer gleich Marke oder Influencer gleich Person des öffentlichen Lebens. Ne? Wir in unserem Arbeiten, in unserem täglichen Arbeiten wissen ja aber zum Beispiel, dass so TV-Darsteller eine viel größere Bekanntheit haben bei viel kleineren Reichweiten auf Social Media. Und da stellt man sich die Frage, okay, woran liegt das? Ne? Oder andersrum, es kann sein, dass du zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass sehr viel mehr Leute in Deutschland den Hänsler kennen, als irgendwie einen normalen Influencer, der aber reichweitenmäßig vielleicht extrem viele Follower hat. Und bei uns in der Branche sprechen wir von Marke, wenn sich etwas oder wenn der Name des Creators oder ein Produkt des Creators sich nachhaltig entkoppelt hat von dem Influencer selber und seiner Tätigkeit auf Social Media. Jetzt kann man natürlich sehr schnell hingehen und sagen, okay, beispielsweise der. Das will ich aber gar nicht machen, weil ich will es ein bisschen abstrakter halten, einfach damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Wenn du jemand bist, wenn du eine Person bist, die auf Social Media Inhalte produziert, die eine bestimmte kritische Masse an Menschen bewegt und interessant findet, dann bist du automatisch ein Influencer. Ne? Der Begriff kommt ja, der sagt ja im Grunde genommen, du beeinflusst in irgendeiner Weise irgendwas. Wobei ich den Begriff ein bisschen fehlplatziert finde. Ich finde, Creator ist halt eigentlich der richtige Begriff, weil Leute kreieren ja nicht, in der Initialgedanke des Influencer-Daseins ist ja nicht, Inhalte zu kreieren, um Menschen zu beeinflussen, sondern Inhalte zu kreieren, um sie zu kreieren, also der Kreation wegen. Das ist ja der Initialgedanke dabei.
Aber differenzierst du hier nochmal zwischen Creator und Influencer?
Ja, genau.
Also siehst du da einen Unterschied?
100%. Ich finde, wenn du dir das Berufsbild Influencer nennst, dann implizierst du, dass die Person den Beruf ausübt, um Dinge bewusst zu beeinflussen. Es gibt aber ganz viele Personen, die Influencer genannt werden, die einfach nur Content produziert haben, weil sie ihn selber lustig finden oder weil sie Spaß dran haben. Es gibt bestimmt die das machen, um irgendwie dem Berufsbild nachzugehen, aber ich glaube, der Großteil muss halt auch erstmal in der Lage dazu sein, eine kritische Masse an Menschen zu bewegen. Und dafür musst du halt das, was du tust, erstmal kreieren können und in irgendeiner Weise ansprechend machen und in irgendeiner Weise auch in den Algorithmus bringen. Und das ist dann, im Grunde, finde ich, die schwierigere Disziplin. Und deswegen passt der Begriff Creator meiner Meinung nach sehr viel besser. Wie dem auch sei, diese Creator oder diese Influencer sind ja in allererster Linie einfach, das klingt sehr, also es ist sehr runtergedrosselt, aber es sind im Grunde genommen sind das ja Website-Links, also Handles, die du irgendwo eingibst, aufrufst über eine Plattform oder über dein Web-Interface und den Inhalt dir angucken kannst, praktisch wie so ein Katalog, ob es jetzt ein Bewegtbild ist oder ob es ein Bild ist oder wie auch immer. Aber das hat ja noch lange nichts damit zu tun, ob du eine Brand bist. Weil eine Brand zu werden als Influencer ist, finde ich, dann ein evolutionstechnischer Schritt, der danach kommt. Du musst es praktisch, und da mache ich den Unterschied. Wenn du eine Marke kennst oder wenn du mit einer Marke konfrontiert wirst, die du erkennst, unabhängig davon, ob du den Influencer, der diese Marke erschaffen hat oder kreiert hat, in irgendeiner Weise vorher gekannt zu werden, dann hast du es geschafft, eine Marke zu kreieren. Wenn du aber eine Marke nur kennst, weil du dem Influencer folgst und Fan bist von dem, dann ist es meiner Meinung nach noch nicht Markenbildung. Markenbildung ist in der Wahrnehmung eine Entkopplung zwischen der Marke selber, dem Produkt meinetwegen, und dem Influencer. Das ist jetzt sehr, sehr wahrscheinlich für die meisten da draußen auch zu abstrakt, aber ja, so würde ich das aufs abstrakte Weise beschreiben. Ich finde, das allerbeste Beispiel ist, wenn du, was ich vorhin erwähnte, eben wenn du dir so ein bisschen anguckst in der Darstellerwelt, der Grund, warum bestimmte Personen bekannter sind als andere mit weniger Social-Media-Reichweite, hat halt was damit zu tun, dass sie es geschafft haben, zum Beispiel um Mund-zu-Mund-Propaganda oder eigene Produkte oder eigene Initiativen Bekanntheit zu schaffen. Und das kannst du halt sehr viel schneller als über Social Media.
Jetzt gibt es aber ja wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied zwischen, darüber reden wir ja auch immer. Wir haben ja einmal, wie du gerade schon gesagt hast, die eigene Marke. Und ich finde, es schaffen trotzdem Leute auf Social Media, eine Marke zu kreieren, ohne dass sie Produkte rausbringen, weil sie dann aber tätig sind in anderen Bereichen, wie zum Beispiel TV. Also zum Beispiel, bestes Beispiel, wir haben jetzt hier Steven Gätjen. Ich bin ja ein Riesenfan von ihm. Und er hat es, finde ich, geschafft, als Mann in dieser Welt eine so relevante Rolle als Moderator jetzt zu kreieren, dass er das neue Zeitalter von Social Media übergegriffen hat und dort jetzt auch mit seiner Marke zum Teil bestehend ist. Also, weißt du, was ich meine?
Kann ich 100% unterschreiben.
Dann gibt es aber wiederum die, die nicht durch das TV bekannt geworden sind, wie ich zum Beispiel. Für mich ist es viel schwieriger, eine Relevanz zu haben, wenn ich jetzt auf der Straße laufe, dass die Leute mich erkennen. Und ich glaube, wenn man es dann noch schafft, eine Marke, und das ist ja auch unser Ziel, eine Marke zu etablieren, wovon man sich unabhängig machen kann, ich glaube, das, finde ich, ist das große Ziel, wenn man sich entscheidet, diesen Job auszuüben.
Ich würde gerne zwei Aspekte aufgreifen, die du gerade genannt hast, weil ich die super spannend finde. Würdest du behaupten, also das, weil das impliziert ja deine These gerade so ein bisschen, würdest du behaupten, es ist als Schauspieler, Moderator, Athlet, Fußballer einfacher, mit seinem Namen eine Marke zu kreieren, als Social-Media-Influencer?
Ja und nein.
Okay. Warum ja und warum nein? Also, das interessiert mich jetzt.
Ich kenne viele Marken, die von TV-Persönlichkeiten kreiert wurden. Es kommt aber auch da wieder drauf an, wie stark kennt man sie, wie groß ist die Community, weil nicht jeder, der im TV jetzt platziert ist, egal ob als Schauspieler oder nicht, nicht jeder kann eine erfolgreiche Marke machen. Da würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass Creator, Influencer, wie auch immer wir sie jetzt gerade nennen, die eine richtig starke Community und ein richtig krasses Engagement haben, die würden das Produkt schneller ausverkaufen als Leute im TV. Also ich finde, es kommt immer auf die Authentizität an, auf die Community, und ich finde, da spielt es keine Rolle, ob du jetzt im TV präsent bist oder nicht. Was ich aber sagen muss, die Firmen oder Marken, die aus TV-Personalities entstanden sind, sind meistens immer schon, also wenn es jetzt zum Beispiel essbare Produkte sind, ist es oftmals leichter für die, jetzt in ein Rewe-Regal zu kommen. Und dann laufen die Leute natürlich vorbei. Viele haben ja TV, gerade in der älteren Generation, haben das ja immer konsumiert. Die kennen die, also die kennen sich dann halt. Und dann ist es natürlich leichter, das Produkt wahrscheinlich zu verkaufen, als wenn ich jetzt da ein Produkt im Rewe mache.
Okay.
Aber ja und nein.
Ja, lass mich das mal ein bisschen challengen, weil ich finde das interessant. Weil ich stimme dir auch zu, aber auch irgendwie nicht. Würdest du sagen, Barbara Schöneberger ist eine größere Marke als die Jindawis?
Boah. Ich würde sagen, nein.
Würdest du nicht sagen? Würdest du sagen, die Jindawis haben eine größere Markenwahrnehmung als Barbara Schöneberger? Wenn du jetzt mit, und dann müssen wir vielleicht darüber streiten, wer entscheidet das überhaupt?
Ja,
genau, welche Zielgruppe? Ja, weil,
wer entscheidet das?
Guck mal, ich probiere das mal, weil du hast vorhin interessanterweise, deswegen nehme ich dieses Beispiel auch, du hast vorhin interessanterweise Markenstärke oder Markenrelevanz gleichgesetzt mit, du hast gesagt, Abverkaufen, also Conversion, nennt man das im E-Commerce. Das heißt, und ich finde es ja okay, das ist legitim, ne? Normal, worauf du, glaube ich, hinaus möchtest, ist, je authentischer jemand ist, also je authentischer er seinen Content produziert und publiziert, desto mehr verkauft er ab. So, und das ist ja grundsätzlich, gibt es da einen Zusammenhang. Aber ist das nicht so, dass in dem, sagen wir mal, wenn du jetzt in einen Rossmann gehst und ne, du fragst nicht Gen Z, sondern du fragst eine mittelalte Dame, ob sie die Jindawis kennt oder ob sie Barbara Schöneberger kennt, da wird sie natürlich Barbara Schöneberger kennen. Das ist natürlich dann auch immer eine Zielgruppenfrage. Was mir aber zum Beispiel krass auffällt ist, und das hat meiner Meinung nach nichts mit Zielgruppen zu tun, das Barbara Schöneberger Beispiel, die haben das in der Regel viel einfacher, zum Beispiel im stationären Handel stattzufinden, oder die haben es viel einfacher, im TV stattzufinden und diese Flächen zu bedienen als Social Media Influencer. Andersrum fällt es Social Media Influencern leichter, auf Plattformen zu sein. Der Punkt, den ich machen möchte, ist aber, ich glaube, ein wichtiger Indikator oder ein wichtiger Treiber von Markenbekanntheit ist das echte Leben. Also irgendeine Haptik, irgendwas zum Anfassen, irgendwas zum Sehen. Irgendein anderer Touchpoint als du bist in meinem Feed. Ich glaube, sobald du einen anderen Touchpoint hast, der entweder zum Beispiel im Handel oder anderswo in deinem Leben konfrontiert wärst, außer auf einer Plattform, ich bin mir fast sicher, dass, ich habe da jetzt keine Studie, die das unterstützen würde, aber so rein intuitiv an der Stelle bin ich mir fast sicher, dass das ein sehr wichtiger Indikator für Markenbekanntheit ist. Und das ist, glaube ich, ein ausschlaggebender Punkt. Also die Währung Authentizität, die ist wichtig für so Dinge wie, okay, wie gut könnte ich zum Beispiel eine eigens gelaunchte Brand abverkaufen, aber darüber hinaus gibt es, finde ich, noch ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren, und ich würde nämlich die These, die ich gemacht habe, auf jeden Fall unterschreiben. Ich bin mir sicher, es ist einfacher, eine Marke zu etablieren, wenn du aus besagten Bereichen kommst, eben nicht aus der Influencer-Bubble, sondern anderswoher, als andersrum. Ich glaube, Influencer haben das schwieriger. Wahrscheinlich aber auch, um meinen Punkt zu Ende zu bringen, wahrscheinlich aber auch, weil das vermutlich sehr viel mehr sind. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Influencer als Darsteller und Athleten oder so, Superstar-Athleten oder so. Aber auch das ist jetzt nicht...
Ja, ich glaube, deswegen kommt das auch, glaube ich, immer so rüber, weil alle haben jetzt irgendwie eine Marke rausgebracht. Aber ich stelle mir auch immer die Frage, okay, was wird jetzt dafür gemacht, dass es vielleicht auch noch in 10 Jahren funktioniert? Oder ist es nur ein Sprungbrett, um das erste Investment zu haben für eine Marke, die vielleicht dann gar nichts mit einem zu tun hat? Weiß ich auch immer nicht. Aber ich glaube, man hat von außen immer so das Gefühl, okay, jeder Influencer bringt jetzt eine Marke raus. Wir haben jetzt hier 10-mal das Gleiche gesehen. Dann sage ich immer so, man muss nichts Neues erfinden. Mhm. Also ich finde, man muss jetzt nichts Neues erfinden. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es in dem stationären Handel für uns schwieriger ist, dass Leute, die nichts mit Social Media zu tun haben, die ganz normal da einkaufen gehen, was ja eher eine ältere Zielgruppe auch ist, also es ist ja eher über 16 als unter 16 zum Beispiel, dass sie das dann halt auch kaufen. Aber würdest du sagen, Barbara Schöneberger hat einen krasseren Wert auf dem Markt als die Jundawis, oder würdest du es gleichstellen auf die Zielgruppen beziehen?
Oh, das ist, du hast gerade beantwortet, das ist eine zielgruppenspezifische Frage. Wenn du mit einem Marketer sprichst, der ein Produkt hat, was für Gen Z ist, dann wird die Jundawis wertvoller. Es ist immer so schwierig, über wertvoll zu sprechen, wenn es um Menschen geht, aber am Ende des Tages haben die auch ihre KPIs, mit denen sie messen, welches Budget sie irgendwo ausgeben könnten. Ich glaube, da sind die Jundawis interessanter als Barbara Schöneberger, aber wenn es jetzt zum Beispiel, und ich glaube, die hatte sogar mal eine eigene Zeitschrift, die hieß Barbara, die Zeitschrift. Wenn du jetzt als Jundawis, glaube ich, zu irgendeinem Burda-Verlag gehst und sagst, hier, wir wollen jetzt eine neue Zeitschrift rausbringen, die neue Bravo. Keine Ahnung, ob die das machen würden oder ob die nicht sagen, weiß nicht, ob deine Zielgruppe in den Kiosk geht und irgendwie 3,90 € für eine Zeitschrift ausgibt im stationären Handel. So. Ich glaube, das sind die graduellen Unterschiede. Aber ich habe mal eine viel wichtigere Frage. Und zwar, du sprichst immer von Marke im Kontext mit Produkten oder mit einer neuen Marke, die man veröffentlicht. Aber ich finde, eine Marke kannst du auch sein als Person. Also dein Name, dein reiner Name kann eine Marke sein, ohne dass du jetzt zum Beispiel ein Produkt damit in Verbindung bringst. Zum Beispiel, wenn ich zu dir Cristiano sage, dann gibt es den Namen wahrscheinlich, keine Ahnung, 13 Millionen Mal auf der Welt. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Menschen in Südamerika, die so heißen, oder in den spanisch und portugiesisch sprechenden Ländern dieser Welt. Aber automatisch hast du irgendwie ein Bild vor Augen. Automatisch siehst du da eine Person, automatisch siehst du eine 7, automatisch siehst du irgendwie eine Silhouette oder ein Gesicht.
Ja,
oder
CR, was auch immer. Ja. Da, und, oder irgendwie, ja.
Und ich glaube, also mir ist jetzt nicht irgendwie ein Produkt bekannt, was Cristiano Ronaldo vermarktet, aber er hat es halt geschafft, eine Marke zu kreieren mit seinem Dasein, vielleicht mit den Statements, die er gemacht hat, vielleicht mit den Erfolgen, die er gefeiert hat, mit dieser unfassbaren Fangemeinde. Und deswegen, ich würde mich gerne mehr über Marken unterhalten, unabhängig von Produkten. Und in dem Kontext dir die Frage stellen, so Hand aufs Herz, was glaubst du, wie wirst du aktuell wahrgenommen? Mal angenommen, es gibt auf einer Skala gibt es das reine Influencer-Dasein, das reine Vermarkten von Produkten über seine Social-Media-Reichweite oder die Veröffentlichung von schönen Inhalten auf deinen Social Media. Es geht ja nicht immer um Werbung, aber das Veröffentlichen und die Distribuierung von Inhalten auf deinem Social Media. Und auf der anderen, am anderen Ende hast du jetzt Markenbekanntheit in dem Sinne, wie ich es gerade erwähnt habe. Wo siehst du dich da und was glaubst du, wie lang der Weg noch für dich ist, um da anzukommen, wo du eigentlich hin möchtest?
Also kurz Hintergrund, wir haben ja unsere Strategie-Meetings und das ist ein Thema, was wir regelmäßig besprechen. Wir haben da so ein schönes Diagramm, wo wir uns immer regelmäßig platzieren. Wir sind da auch immer sehr offen und ich kann auf jeden Fall vorweg sagen, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich würde sagen, dass wir in der Zeit, wo wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, war ich komplett nur auf der Influencer-Seite. Also gerade als ich noch im Fitnessbereich tätig war und so diese typischen, ich nenne sie jetzt mal Influencer-Brands, beworben habe, würde ich sagen, war ich noch sehr auf der Seite. Wir haben uns strategisch für den Weg entschieden, mehr in den Lifestyle- und Fashion-Bereich zu gehen, Inhalte mit Mehrwert zu kreieren. Und ich glaube, ich rücke immer mehr in die Richtung, dass ich meine eigene Marke aufbaue. Und ich glaube, ich habe mich in dem Sinne schon gut als Marke platziert, weil ich Brands in meinem Portfolio habe, die sehr relevant sind und wo nicht jeder ist. Und ich finde, wenn du sehr viel ablehnst und nur gezielte Dinge machst und Brands haben, die auch zu einer sehr wertvollen Marke geworden sind, ich glaube, das ist sehr von Vorteil, um deine Markenrelevanz, also jetzt als Name Emilia, zu steigern. Ich weiß nicht, wo ich mich da jetzt gerade so platziere. Ich würde eher sagen, so ein bisschen in der Mitte zwischen beiden. es ist ein bisschen plattformabhängig, finde ich auch. Also mein Instagram ist ja immer relativ oberflächlich, wo ich oberflächlich mein Leben zeige. In der Story sieht es wieder anders aus. Auf TikTok mittlerweile habe ich auch eine andere Strategie, weil ich da auch einfach mal komplett einmal umgestalte gerade. Und Podcast ist bei mir halt sehr tiefgründig. Also da würde ich sagen, kennt man mich dann auch. Aber ich glaube, es wird noch ein schwieriger Weg, weil ich würde jetzt von mir behaupten, ins TV zu kommen, ist noch sehr, sehr schwer. Also das dauert noch sehr lange, dass ich da stattfinden werde. Allerdings probieren wir eben gerade mit unserer Strategie auch durch unser Netzwerk, mich da besser zu platzieren. Mir macht Moderation sehr Spaß. Das könnte so der erste Weg dahin sein. Aber ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will. Kannst du ja auch gerne mal einschätzen. Du weißt, ich bin da auch sehr transparent und
sehr reflektiert. Ja. Ja. Erstmal vielleicht, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass wir in unseren Strategie-Meetings sehr, wie soll ich das ausdrücken, sehr transparenten Austausch darüber haben, wie wir Dinge finden und wie wir wahrgenommen werden und sowas. Es ist keinesfalls eine Veranstaltung, auf der wir in die Hände klatschen, weil das ist eher sowas, wo man mehr darauf Wert legt, ganz viele Dinge, die gerade nicht gut laufen, zu definieren. Und ganz oft, das können wir ja auch offen sagen, ganz oft geht es halt auch darum, im Media in der Wahrnehmung als gut aussehende Frau und ne, das eine Kontrast, die Seite, und dann halt auf der anderen Seite, welchen Mehrwert möchtest du bieten und womit möchtest du deine Community in gewisser Weise helfen oder etwas beitragen, was dich mehr als nur wie eine gut aussehende Frau aussehen lässt. Und das ist ja so ein bisschen die Transformation, die wir angegangen sind. Und wir machen da voll auch unsere Baby-Steps. Aber wir haben durchaus Erfolge vorzuweisen, was das Thema angeht. Ich möchte gerne irgendwie eine Sache noch besprechen, weil du hast schon wieder ein mega spannendes Thema aufgemacht, nämlich dieses plattformabhängiges Thema. Und zwar, ich habe da zu dem Thema, ich habe mich sehr aufwendig damit beschäftigt. Und zwar habe ich mir wirklich mal so angeschaut, welche Creator sind heutzutage die größten und warum ist das manchmal so, dass ganz viele große Creator mit enormen Reichweiten eigentlich kaum Markenvalue haben, also als Marke bekannt sind, und warum sind andere so krass bekannt dafür? Und ich glaube, und das ist eine sehr, sehr steile These, aber ich glaube durchaus, dass Plattformen da auch eine Rolle spielen. Wenn du und die These, also den Zusammenhang, den ich da stellen würde, ist, je leichter verdaulich der Content ist, den du produzierst als Creator, also je leichter der konsumierbar ist, desto schwieriger wird es dir fallen, eine Community aufzubauen, weil die ist ja gewissermaßen auch der Treiber für Markenaufbau. Wenn du jetzt mal als Beispiel Kurzvideos nimmst, wenn du als Creator rein nur Kurzvideos machst, und es gibt solche Creator und die haben auch eine Daseinsberechtigung. Man muss dazu auch mal sagen, jetzt, das könnte man als Disclaimer, vielleicht hätte man das vorher platzieren müssen, aber es will auch einfach nicht vielleicht jeder Creator sich zu einer Marke etablieren. Das gibt es. Es gibt Leute, die wollen irgendwie lustigen Content posten und bunten Content, und dann ist die Geschichte zu Ende erzählt. Das heißt, ganz viele haben gar nicht diese Ambition, und das ist auch fein. Deswegen, wir sprechen natürlich jetzt nur über jene, die es probieren. Und ich glaube, da ist es extrem kontraproduktiv, wenn du dich nur auf eine Plattform konzentrierst. Plattformen wie TikTok zum Beispiel haben auch absolut ihre Daseinsberechtigung. Ich bin riesiger TikTok-Fan. Ich verbringe sehr viel Zeit auf TikTok. Ich habe auch immer sehr viele Likes auf meinen Kommentaren. Da bin ich sehr stolz drauf. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so andere Plattformen wie YouTube, wo es wirklich der Community nicht nur Spaß macht, sondern wo du auch aktiv konsumieren musst. Also mal angenommen, du guckst dir jetzt ein Video an von einem Tech-Creator oder noch interessanter, was da gerade sehr, sehr viel im Kommen ist, so ein Outdoor-Creator, der dir erklärt, wie du im Dschungel eine Höhle baust und dich darunter verschanzen kannst und 3 Tage überleben kannst. Da geht es halt wirklich um essentielles Wissen. Da wird zurückgespult, da wird vorgespult, da wird sich das angeguckt, da wird kommentiert, da passiert richtig was. Und das ist so ein bisschen der Zusammenhang, den es da gibt. Also je leichter verdaulich der Content ist, desto schwieriger wird es, seine Community aufzubauen. Und dieses Thema begleitet, glaube ich, oder beschäftigt ganz, ganz viele Creator, weil du natürlich im Zeitalter von Kurzvideos ist es natürlich super leicht, enorme Reichweiten aufzubauen. Also du kannst heutzutage, kannst du mit einem Video, was viral geht, kannst du aus dem Stand ohne irgendeine Strategie, nur mit dem richtigen Video und dem Glück im Algorithmus richtig platziert zu werden, kannst du 200, 300, 400 Millionen Reichweiten aufbauen. Aber die Frage am Ende des Tages ist ja auch, wie viel Prozent dieser Leute interessieren sich für das Video und wie viel Prozent dieser Leute interessieren sich für dich?
Ja, ich finde, da gibt es auch einen krassen Unterschied, wie du schon gesagt hast, wo will man hin? Also meine Einstellung dazu hat sich auch geändert und ich war ja sehr jung. Früher habe ich nicht daran gedacht, dass ich Unternehmerin werden kann durch Social Media. Ich finde, wenn man hin zu einer Unternehmerin werden möchte, wo man Marken rausbringen möchte, wo man selber zu einer Marke werden will, bedarf es einfach auch Strategie und eben Community Building. Und da muss man sich auch mal ransetzen und sich da vielleicht was überlegen und nicht einfach nur irgendwie denken, okay, heute mache ich das, morgen das. Oder ja, man lebt halt irgendwie so in den Tag hinein. Also wir haben halt von morgens bis abends einen Job, den wir tun müssen, damit wir da hinkommen. Ich war aber auch mal an dem Punkt, wo ich eben einfach nur alles dafür gemacht habe und ich wusste auch wie, weil ich einfach weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie mein Algorithmus funktioniert. Ich weiß, was bei mir zieht. Da habe ich nur Reichweite aufgebaut. Und man sieht es ja in den Statistiken. Man sieht es an Linkklicks, wie sich das verändert hat, wenn die Leute wirklich authentischen Content von dir bekommen oder unauthentischen Content, womit sie sich auch vielleicht gar nicht identifizieren können. Und dann verändert sich sowas. Aber da muss man auch wieder entscheiden. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich eine Community aufbauen will und in Zukunft auch noch mehr dafür machen möchte. Aber es gibt halt auch eben Leute, die sind total froh, wenn sie 5 Jahre alle Brands mitnehmen können, da sich einfach ein bisschen was an Startkapital zusammensammeln. Und ich meine, man verdient ja auch wirklich gutes Geld. Also du brauchst jetzt nicht die krassesten Brands mit den krassesten Namen, um an viel Geld ranzukommen. Und da ist wieder die Ausrichtung wichtig. Also gibt ja auch noch andere Plattformen, die wir gar nicht bedienen. Aber es gibt eben auch für jede Nische oder für jedes Thema gibt es einfach Menschen. Und
ja, stimme ich
zu. Deswegen, es kommt echt total drauf an.
Stimme ich zu. Ich glaube, das, worüber wir uns heute unterhalten, geht es auch gar nicht um Daseinsberechtigung. Ne? Das ist ja jeder Creator, der es geschafft hat, eine kritische Masse an Menschen zu überzeugen, ihm zu folgen, hat in irgendeiner Weise, zumindest für die Follower, irgendeine Daseinsberechtigung. Es ist ja hier nur wirklich der Pfad oder der evolutionstechnische Pfad von einem Influencer zur Marke. Lass uns vielleicht mal ein bisschen konkreter werden.
Ich habe da auch schon eine Idee.
Ja, bitte.
wollte ich vorhin schon bringen, weil wir kurz darüber gesprochen haben. Aber fällt dir jetzt gerade eine Kampagne, ein Projekt ein oder irgendwas, was innerhalb deiner Firma passiert ist, wo unsere Ansätze vor allem erfolgreich zusammengearbeitet haben oder wo du wirklich sagst, okay, die Strategie, die ich angewendet habe, die würde ich jetzt gerne einfach mal teilen, weil das so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg war. Also du hast ja viele Kampagnen umgesetzt innerhalb deiner Agentur, also mit deinen Künstlern und auch außerhalb erfolgreich für andere Brands. Gibt es da so ein paar, so 2, 3 Tipps, wo du sagst, okay, das funktioniert vielleicht immer, was ich anwende, damit die Kampagne erfolgreich wird und wie definierst du vielleicht danach auch Erfolg einer Kampagne?
Also ich würde, weil wir ja über Markenbildung sprechen, möchte ich vielleicht deine Frage gar nicht umformulieren oder abmoderieren, aber ich will sie ein bisschen einfacher gestalten, weil ich finde, Kampagnen haben auch immer noch ein paar andere Metriken, die wichtig sind. Da geht es nicht nur um, wie stark muss deine Markenbildung dabei sein. Es gibt ganz viele Kampagnen, da geht es ausschließlich um Brand Awareness, da geht es weder um starkes Engagement, sondern oder um andere Dinge, die aus dem, ich sag mal, der Markenbildung bekannt sind, sondern da geht es einfach um Sichtbarkeit. Teilweise werden diese Inhalte nicht mal auf den Kanälen der Creator ausgespielt, sondern anderswo. Lass uns das doch so machen oder lass mich das einmal umformulieren. Viel spannender finde ich die Frage, Creator und solche, die sich gern zu einer Marke etablieren wollen, was ist der größte Painpoint da? Also was ist der größte Painpoint bei Unterhaltungen, die man führt mit Creatern, die sagen, ey, ich habe meine Social-Media-Reichweite, aber ich möchte eigentlich eine eigenständige Marke werden und ich will über Social Media hinaus noch bekannter werden. Und was ich da feststellen musste, ist, dass sehr, 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 sehr viele Creator gewisserweise den Wald vor Bäumen nicht sehen. Also ganz oft ist es so, der Creator ist immer überwältigt von den Möglichkeiten, von der Anzahl Plattformen, die es gibt, von ganz vielen anderen Creatern, die ganz viele andere Sachen machen und wollen dann irgendwie oder probieren dann irgendwie durch einzelne punktuelle Maßnahmen in irgendein Wespennest zu stechen, was irgendeinen nachhaltigen Effekt auf ihre Karriere hat. Ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Der beste Weg ist, und das klingt jetzt so sehr, melancholisch in gewisser Weise, aber der beste Weg ist eigentlich, dir zu überlegen, weshalb habe ich mit Social Media angefangen und was bringt mir tatsächlich Spaß und was interessiert mich? Also was interessiert mich selber? Und da spreche ich nicht von der Persona, die man in gewisser Weise darstellt, sondern man selber. Was sind meine privaten Interessen und was finde ich toll und was ist der Grund, warum ich angefangen habe? Und an dem Punkt, finde ich, musst du immer hingehen und sagen, gut, dann wird ab sofort mein Content auch um diese Kompetenz und um dieses Interesse herum gebaut und nicht ausschließlich da, wo gerade Buzz kreiert wird. Und ich glaube, das ist so der, um deine Frage auch zu beantworten, jede Brand zum Beispiel, die mit einem Creator zusammenarbeitet, die zum Beispiel viel Geld in die Hand nimmt, macht sich auch darüber Gedanken, ob diese Person authentisch ist. Und Authentizität ist ja bekanntermaßen, ob das, was du machst und sagst, ob du tatsächlich dahinter stehst oder ob du das aus anderen Gründen machst. Und dass dieser Vergleich oder diese Bedingung, die beruht ja darauf, ob dein Content das ist, was du tatsächlich machen möchtest. Und dann ganz oft sind diese Gespräche immer so, dass man all die Ideen, die eine Person hat, die nimmt man dann, ne, packt sie in eine Schublade, macht diese Schublade erstmal zu und sagt, hey, was interessiert dich denn mal? Lass doch mal an einem Reißbrett überlegen, was interessiert dich? Weil das ist so, ich vergleiche das so ein bisschen wie mit Diäten. Da bist du ja auch Experte drin. Wenn du, ne, man spricht immer, ja, es darf keine Diät sein, es muss ein Lifestyle sein. Es darf nicht gezwungen sein, es muss zu dir passen. Es darf nicht auf Zeit sein, es muss für immer für dich funktionieren. Und ich finde, genau so sind manchmal Creator gepolt, dass sie halt sagen, ah, jetzt gerade funktioniert das ganz geil, dann mache ich das jetzt, die Welle reite ich, dann reite ich die nächste und immer so weiter. Und das ist, finde ich, falsch. Ich finde, du musst dich auf das konzentrieren, was zu dir passt, was du gut kannst und was du vor allem lange aushalten kannst, was du lange machen willst.
Aber sagst du, es ist dann wichtig, unbedingt in eine Nische zu kommen? Also ich würde mich jetzt mal nicht in einer krassen Nische, ich sag mal, also ich bin jetzt, finde ich, nicht in einer krassen Nische, ich decke schon mehrere Themenbereiche ab, aber viele sprechen eben immer davon, okay, du musst in einem Thema besser sein als alle, dann wirst du erfolgreich. Und denkst du, dass es nur dann geht?
Ich habe in irgendeiner Vorlesung, ich weiß nicht, was das war, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Mikroökonomie oder Betriebswirtschaft oder so, hatten wir einen Professor, der hat einen Satz gesagt, ich habe so viele Sachen vergessen, ne, die ich gelernt habe, aber es gibt so ein, zwei Momente und Aussagen, die ich niemals vergessen habe von meinen Profs damals. Und der hat gesagt, du bist entweder der Einzige oder der Beste. Das sind die beiden leichtesten Wege, um Erfolg, das ist jetzt sehr relativ, aber erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das verhält sich im Thema Branding und sich zu einer Marke zu entwickeln ähnlich. Entweder du bedienst dich wirklich einer ganz bestimmten Nische, das tust du aber nicht aus der Intuition heraus, eine Marke zu bilden, sondern weil du da authentisch hinterstehst. Deswegen bedienst du dich dieser Nische und ziehst das durch, dann wirst du darin Erfolg haben. Oder aber, und um deine Frage zu beantworten, nein, du musst nicht in einer Nische sein. Du kannst auch der allseits und überkrass bekannte und reichweitenstärkste Creator auf der Welt sein. Ich meine, jeder kennt auch irgendwie Khaby Lame. So. Mir ist kein auch der hat es geschafft, sich zu einer Marke zu entwickeln. Der ist halt der Größte. Und damit hat er auch erreicht, halt eine gewisse Visibility und ein Branding zu kriegen. Also ich glaube, diese beiden Wege gibt es und dazwischen natürlich, weil ich jetzt nicht so schwarz-weiß klingen möchte, ganz viele Grauabstufungen. Aber ich glaube, du musst dich, und das, ich kann nur wieder zurück zu dem gehen, was ich gesagt habe, du musst dich damit auseinandersetzen, was will ich wirklich, was interessiert mich, warum will ich Content produzieren und das dann auch konsequent machen. Das ist so die, ne, das, was ich gerade ganz nebenbei erwähnt habe, machen ist auch einfach offen gesagt eine Krankheit, die ich bei sehr vielen Creatoren sehe. Wenn du, und ich kann das verstehen, vor allem wenn man jung Creator geworden ist, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn du in einem 9-to-5 arbeitest, wo du dann morgens dich in dein Büro setzt, an deinen Schreibtisch setzt, deine Aufgaben abarbeitest, einen Vorgesetzten hast, ein Team hast, und verschiedene Aufgaben wahrnehmen musst, dann ist das eine andere Art des Arbeitens, als ein komplett kreativer Mensch zu sein. Und das Thema Machen wird halt vor allem jetzt wichtig, wo ganz viele Creator entstehen, also wo ganz viele neue Creator kommen, durch eben Plattformen wie TikTok, wo sie es leicht haben, schnell Reichweiten aufzubauen. Und die Spreu vom Weizen wird sich meiner Meinung nach, und meine Prediction ist das so ein bisschen, genau da trennen. Also wer schafft es dann, nachhaltig das Thema, was er bedient, authentisch weiter zu erzählen, über Algorithmen hinaus? Und den Punkt zu beenden, das ist meiner Meinung nach einer der aller wichtigsten Punkte im Dasein eines Creators, nämlich bist du in der Lage dazu, deine Inhalte unabhängig von Plattformmechanismen und Algorithmen zu distribuieren. Kannst du das? Also bist du in der Lage, deinen Content auch zu übersetzen, nicht anzupassen, aber zu übersetzen. Kannst du zum Beispiel, kannst du als jemand, der auf YouTube Longform, ja, also Landscape, Videos gemacht hat, in seiner Küche, wo er Rezeptvideos veröffentlicht hat, konntest du das vor 2-3 Jahren erfolgreich übersetzen in Kurzvideos? Konntest du eine Hook kreieren? Konntest du die Leute dranhalten? Konntest du den Algorithmus füttern mit den richtigen Metriken? Und das ist die aller wichtigste Skill. Die Creator müssen anfangen zu verstehen, vor allem bei der steigenden Konkurrenz und der steigenden Masse an Creatern, wie schaffe ich es, mein Content unabhängig, plattformunabhängig zu distribuieren? Und wie kann ich auch jedes Mal wieder mir Gedanken darüber machen, was ist mein Kern gewesen, warum habe ich das getan und wie übersetze ich das jetzt für diese spezifische Plattform? Das ist meiner Meinung nach ein absoluter Master-Skill, den du haben musst als Creator.
Deep. War ja. Gut.
Mic drop.
Kann ich auf jeden Fall so unterzeichnen. Und was ich auch noch dazu sagen will, ist auf jeden Fall, dass der Aufbau einer Marke ein Marathon ist und kein Sprint, der jetzt einfach so entsteht. Es gibt auf jeden Fall viele Creator, ich meine, wir haben auch tolle Beispiele bei dir in der Agentur, die es geschafft haben, innerhalb eines Jahres ein Weltstar zu werden. Also Noel hier voran, also der hat es einfach geschafft. Es gibt aber eben auch Leute, die ein bisschen länger brauchen. Und da darf man auch geduldig sein und da darf man auch einfach neue Dinge ausprobieren. Ich glaube, was auch schwierig ist, ist immer eine Sache nur zu versuchen. Also wenn man an die eine Sache glaubt, finde ich, und da wirklich auch dranbleibt, dann wird das auch erfolgreich sein. Also Consistency zahlt sich immer aus. Aber was wir auch voll oft gemerkt haben, ist, dass man Dinge auch ausprobieren muss. Also in einer gewissen Art und Weise, wie man zum Beispiel auf den Plattformen spricht, kann es funktionieren. Aber nur wenn du hast es mir gezeigt, wenn du 2-3 Hebel einfach mal umdrehst, kann das Video mit dem gleichen Inhalt einfach viel besser performen, als wenn du es so sagst, wie du es vorher gemacht hast. Und damit bist du ja nicht unauthentischer, sondern du weißt dann einfach, wie die Plattformen funktionieren. Und du hast zwar gerade gesagt, dass man es auch unabhängig von Algorithmen machen muss, aber ich finde trotzdem, ich sehe es ja auch immer wieder, ich finde es schwer, wenn man sich nicht anpassen will. Also gerade auch Dinge, die bei uns zum Beispiel auch in der Kommunikation mal nicht funktioniert haben, waren einfach ganz klar letztes Jahr TikTok. Und da wollte ich mich nicht anpassen. Ich habe gemerkt, dass es ein Riesenfehler war. Macht man jetzt halt dann auch anders, aber deswegen habe ich einfach wirklich, kann ich jedem mitgeben, passt euch auch wirklich ein bisschen an. Konzentriert euch nicht auf eine Plattform. Wir haben die Statistik gesehen, 60% der Instagram-Nutzer oder so sind rübergesprungen zu TikTok und es war die meistgelöschteste App. Und immer wenn ich in diese Debatte komme zu, ah ja, TikTok ist unrelevant, dachte ich auch, habe ich meine Meinung auch geändert und sage ich jetzt auch mal jedem.
Ja, ich finde das total gut, dass du das so reflektiert auch sagst. Tatsächlich habe ich der Aussage zugestimmt, sich auf Algorithmen einzulassen, weil mit Übersetzen, Content übersetzen, meine ich ja genau das. Also wie schaffst du es, deinen Content zu übersetzen? Genau, das ist eigentlich habe ich das nur unterstützt. Aber ja, das ist bei dir genau das Beispiel. Ich wollte es im Detail gar nicht erwähnen, deswegen lass uns da kurz gerne drauf eingehen. Ich erinnere mich an Gespräche, die wir hatten und die waren sehr herausfordernd auch für mich, weil wir natürlich als ne, deine Partner und mein Team ist dafür verantwortlich, dass wir natürlich Trends sehen, erstmal sehen, mitteilen, dafür sorgen, dass unsere Creator da stattfinden und auch helfen, die Strategie dafür umzumünzen. Jetzt hast du ganz viele Creator und da gehört Noel auch dazu, muss man sagen. Noel kann über Spiegelung von Content in Zeiten von Kurzvideos sehr viel wettmachen. Bei Creatern wie du es bist, wo es aber tatsächlich auch um das Sprechen zum Beispiel geht und um die Stimme, da ist das einfach nochmal eine andere Herausforderung. Und ich erinnere mich an diese Gespräche, die wir geführt haben, die größtenteils darum gingen, wie du dich eigentlich dagegen wehrst, dein Content zu verändern, um auf der Plattform zu funktionieren. Und die Kommunikation oder unser Resümee war dann, nee, das machen wir ja gar nicht. Du kannst jeden Inhalt publizieren, der für dich authentisch ist. Du musst nur herausfinden, wie, ne, das ist ein bisschen wie Google Translator, wie übersetze ich ihn in die Sprache, in die Programmiersprache, die diese Plattform verstehen kann. Und eigentlich ist das fahrlässig, wenn du dich mit diesem Problem gar nicht auseinandersetzt. Und das war ein langes Thema. Und jetzt aktuell ist es so, wir sprechen, glaube ich, einmal die Woche schon über TikToks. Also dann telefonieren wir einfach und wir reden über ein paar TikTok-Ideen und wie wir die Hook machen und welche Aussagen wir tätigen und so. Und ich glaube, du testest dich da halt gerade erfolgreich durch. Und das bringt auch Spaß von außen anzusehen, weil man merkt, weißt du, man kann live mitverfolgen, wie du gerade einen Wandel durchlebst. Also wie du verstanden hast, was auch probieren heißt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Die Leute heutzutage haben auch super Angst davor, dass mal etwas nicht gut performt. Und das ist halt auch so ein bisschen die, weißt du, ist dann oftmals so sehr absolutistisch. Nee, ich mach's jetzt nicht, weil wenn, das ist es noch nicht. Und wenn es nicht gut performt, dann ist es in meinem Feed und dann ist es scheiße. So. Und ich glaube, davon müssen sich ganz viele Leute freimachen und probieren da ihr Ego einfach wegzupacken und sagen, gut, dann gibt's jetzt halt wie in der Mathematik, gibt's ein AB-Testing. Ne? Teste ich irgendwie 10 Videos, produziere ich vor, davon veröffentliche ich 5 und dann gucke ich mir die Zahlen an und dann habe ich daraus meine Schlüsse und kann dann die Strategie weiterverfolgen. Ja, spannend. Aber das sind natürlich Herausforderungen, die man so hat als Creator heutzutage.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Trends gesprochen und vielleicht können wir nochmal differenzieren. Ich finde auch für die Zuhörer, die vorhaben, sich in dem Bereich zu etablieren oder die schon in dem Bereich sind, wie definieren wir Trends? Ich merke immer wieder, dass es Unterschiede zwischen Trendplattform und Trend als Videotrend gibt. Also wir haben ja jetzt, ich finde, auf Instagram jetzt einen Trend festzulegen, damit beschäftige ich mich wenig. Ich weiß einfach, was funktioniert. Ich weiß, wie der Algorithmus funktioniert. Was aber bei TikTok auf jeden Fall der Fall ist, und das ist die Plattform, auf die sich meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch deiner Meinung nach alle darauf konzentrieren sollten, hat man einfach immer diese Trends. Und okay, wie integriert man die jetzt, wenn es eigentlich um nur einen bestimmten Song geht, der jetzt gerade irgendwie im Trend ist oder irgendwie ein bestimmtes POV-Video? Mhm. Viele denken sich jetzt, okay, aber das ist ja nicht authentisch. Wie kann man das jetzt authentisch machen? Und mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn Trends als Musiktrend funktionieren, dann würde ich die immer in Verbindung einbringen mit dem Video, was du sowieso hochlädst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt festgestellt, ich habe ein Video gemacht zum Thema Blutzucker und du kannst im Hintergrund den Musiktrend laufen lassen. Da musst du nicht unbedingt ein Tanzvideo dazu machen, aber du kannst ihn einfach nur stumm schalten und der Algorithmus wird dadurch aktiviert, dein Video höher ausspielen zu lassen. Und dann gibt es wiederum die Trends, womit ich mich beschäftige in meiner Nische, Gesundheitsthemen, was geht gerade so bei Podcasts ab, welche Themen werden da gerade einfach krass besprochen und dann spreche ich die an. Und das sehe ich auch wieder so als aktueller Lifestyle-Trend Und darüber versuche ich aktuell einfach zu reden, damit ich nicht erst in 2 Jahren mit dem Thema komme, sondern immer themenaktuell bin. Und das definiere ich als Trend und wie Trends auch funktionieren.
Ja. Okay, also ich sehe diese Differenzierung auch. Ich würde das ein bisschen anders nennen. Es sind das inhaltliche Trends und einmal sind das, welche Plattformen sind gerade sehr beliebt. Ne? Welche Plattformen trenden gerade. Ich würde jetzt, wenn jemand Creator werden kann, würde ich ihm nicht empfehlen, auf Facebook Reels zu posten, zum Beispiel. So, ne, das ist das Extrembeispiel davon, wäre jetzt das. Ich glaube, die Aufgabe von einem guten Manager ist auch, auf diese Veränderungen aufmerksam zu machen. Also es ist total wichtig, dass du deine Kompetenzen auch kennst und sagst, okay, ich fühle mich auf der Plattform erstmal sehr wohl. So, das ist der Kern. Wenn du es dann auf der Plattform schaffst, deinen Inhalt schon mal gut zu distribuieren, dann kannst du, finde ich, so peu à peu drüber nachdenken, andere Plattformen zu erobern mit einer dezidierten, angepassten Strategie für dieselbe Art von Content. So. Ich finde, und da bin ich zum Beispiel, ich bin kein großer Fan von so Trends reiten. Ich finde so, die Streuung ist super, also du kriegst zum Beispiel gute Reichweiten auf Trends, bei denen du mitmachst, aber sie werden jetzt, wenn wir nochmal zurück zu unserer Achse gehen, ne, also die gut aussehende Emilia versus die Emilia, die irgendeinen Mehrwert bietet, das würde dich eher zurückwerfen, als dich vorbringen. Was nicht heißt, dass man das nicht machen kann. Und das wäre auch meine Antwort auf diese Frage, ob man Trends mitmachen muss oder nicht. Ich finde, du brauchst immer eine Mischstrategie. Nimm's mit, um Traffic zu generieren, um Conversion und Reichweite zu erzielen, mach das mit, das hilft an der einen oder anderen Stelle, aber dein Fokus sollte eigentlich eher darauf liegen, auf welche Plattform konzentriere ich mich und wo distribuiere ich mein Content als Original-Plattform, so nenne ich das immer. Jeder Creator, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt 5 Namen nenne, ich wette mit dir, du könntest für jeden Creator, logischerweise, wenn du den kennst, die Original-Plattform nennen. Also das machen wir manchmal unterbewusst. Manchmal sagen wir, ja, der YouTuber, der TikToker. Ne? Bei Instagram ist das weniger. Instagrammer werden immer Influencer genannt. Aber selten werden YouTuber-Influencer genannt. Oder selten werden TikToker-Influencer genannt. Es gibt immer YouTuber, TikToker-Influencer. Das ist nicht voll spannend. Das ist immer
und dann
so,
haben wir noch Twitch. Ich finde, die
ja, Twitch, ja, genau, voll.
Ist auch nochmal eine ganz eigene
Kategorie. Ja, eine ganz eigene Bubble, 100%. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, diese Branding oder dieses Labeln, das kommt daher, dass eben der besagte Creator, der so genannt wird, auf einer Plattform zu Hause ist. Und es ist wichtig, dass du dein Zuhause immer sehr gut pflegst. Das muss immer super clean sein da drinnen. Da, auf der Plattform muss alles laufen. Und wenn das der Case ist, dann kannst du praktisch so wie so ein Spinnennetz, kannst du praktisch kannst du in andere Richtungen arbeiten und überall weiter neue Strategien ausbauen, aber immer von deiner Original-Plattform aus. Also ich würde so weit gehen und sagen, als Creator, der eine Markenstrategie verfolgt, der muss vor allem auf seiner Plattform sehr präsent sein und sehr stark darin sein und das auch nachhaltig und kann dann auf andere Plattformen übergehen und dort seine Strategie entsprechend anpassen.
Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ob wir das Thema aufgreifen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Markenbildung. Ich glaube, mit Beispielen kann man sich das immer so ein bisschen besser vorstellen, wie wir es geschafft haben, ob es jetzt durch Trends ist, ob das durch strategische Arbeit ist. Aber nenn den Zuhörern und den Zuhörerinnen doch gerne mal ein Beispiel, was bei uns funktioniert hat in Bezug auf Markenbildung, ja, auf die Marke Emilia.
Ja, jetzt kriegst du mal die Blumen zurück, die ich zu Anfang des Podcasts bekommen habe. Also man muss sagen, als ich Emilia kennengelernt habe, war Emilia aus einem Fitness-Bodybuilder angehauchten Kreis bekannt. Mit einer sehr männlichen Zielgruppe, wo es sehr viel du hast ja auch jedes Recht dazu, du warst ja Leichtathletin und hast ja da deine Erfolge auch gehabt, hast dich dann irgendwann verletzt und bist dann in den Kraftsport übergegangen, hast ja auch eine extreme körperliche Transformation hinter dich gebracht. Und das war auch völlig okay und gut, aber wir sind ja gestartet von da, das darf man nicht vergessen. Also wir haben zusammengearbeitet, da warst du in der Bubble und auch nur in der Bubble und so gar nicht woanders. Es wäre undenkbar gewesen, dass du für Brands, für die du heute arbeitest. Also es wäre damals undenkbar gewesen, dass du beim Cannes Film Festival auf dem roten Teppich bist, wo so die Creme de la Creme der Models und Darsteller und Schauspieler sich rumtreibt. Das wäre undenkbar gewesen. Das war gar nicht in greifbarer Nähe. Und das haben wir in 2 Jahren geschafft. Also das ist für mich und für dich hoffentlich auch ein großer Erfolg. Und was wir machen, ist eigentlich genau das, was ich vorhin angerissen habe, mit sich erstmal auf seine Base zu fokussieren. Wir sind eigentlich, als wir uns getroffen haben, haben wir gesagt, guck mal, wir zeichnen jetzt mal auf, wofür du bekannt bist. Davon haben wir erstmal 70% gestrichen. Auf Content- und Brandseite haben wir nur Striche gemacht. Wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir nur das. Und du warst so, wie jetzt? Ich sag so, ja, ich glaube, wir müssen uns erstmal auf den Kern fokussieren. Das haben wir gemacht. Dann haben wir auf einmal gemerkt, in dem neuen Netzwerk, was wir gesponnen haben, dass die richtigen Leute auf uns aufmerksam geworden sind, weil wir eben die richtige Nachricht auch rausgeschickt haben. Und von dort aus haben wir uns peu à peu dorthin gearbeitet, wo du jetzt bist. Und ich glaube, dieses Thema ist insoweit interessant, weil damals war das ja auch nicht nur für uns eine große Herausforderung, sondern von außen, wenn ich mit Leuten aus der Branche gesprochen habe, haben die mir gesagt, du, ich glaube, du gehst da in eine falsche Richtung. Aber für mich war das Wichtigste, wir haben uns zusammengesessen und wir haben drüber geredet. Und du hast gesagt, ja, ich will das. Und da war für mich so gut. Ich meine, wenn das der Kern, jetzt kommen wir zurück zur Authentizität, wenn das der Kern von dem ist, was sie sich wünscht, dann marschieren wir jetzt in die Richtung und dann bauen wir alles so, wie es gebaut werden muss, um dahin zu gehen. Und jetzt, ich meine, was jetzt ganz neu ist, ist das Thema Moderation, dass du die große Ehre haben durftest, für deine allererste Moderation, das muss man sich auch ganz kurz mal vor Augen halten, für deine allererste Moderation mit jemandem wie Steven Gätchen zu arbeiten, ist das natürlich ein absoluter Katapultstart und das hast du ziemlich gut auch noch gemacht. Und so machen wir das halt immer weiter. So setzen wir uns jedes Jahr und jedes Quartal zusammen und entscheiden, okay, was ist passiert? Was waren Lowlights? Was waren Highlights? Was machen wir falsch und lassen wir sein? Was machen wir richtig und machen wir mehr? Und that's basically it. Also deswegen Chapeau, Glückwunsch, hast du toll gemacht.
Hast du auch toll gemacht, Dankeschön. Sehr lieb. Ja, ich bin so gespannt, was die nächsten Jahre noch kommt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, man muss auch manchmal auf Dinge verzichten und überleg mal, wie viel Geld man auch eigentlich verliert, wenn man diese ganzen Brands wegstreicht. Es ist auch nicht immer schön, aber man weiß ja, wofür man es macht. Und deswegen, also ich bin sehr zufrieden mit dem Weg, den wir bis jetzt hingelegt haben. Klar sind wir noch nicht da, wo man sein will, aber ganz ehrlich, also es gibt auch immer Leute, die jetzt gerade besser sind oder schlechter sind. Ich finde, man sollte sich gar nicht auch so an anderen da festhalten, sondern immer sich auch auf seinen eigenen Weg konzentrieren, weil schlussendlich wirst du ja mit den Menschen, also jeder hat ja so sein eigenes Profil und sich immer wieder damit zu vergleichen, finde, man kann Anreize sich davon nehmen, aber schlussendlich wirklich, wenn ihr irgendwie ein Team habt oder auch wenn ihr alleine seid, hinsetzen und erstmal gucken, wo will ich hin und was für Steps muss man überhaupt alle gehen, um dahin zu kommen. Und das ist auch Arbeit. Also weil viele mal denken, dahinter steckt keine Arbeit. Das sind auch sehr viele Nachtsessions, die ich von uns kenne.
Absolut. Ich will auch ganz kurz diesem klassischen Klischee, und ich weiß, es haben schon Hunderte vor mir probiert, aber diesem Klischee den Zahn ziehen, das Influencer-Marketing. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber irgendwo habe ich gelesen, das ist das beliebteste Berufsbild von keine Ahnung, Kids. Ich hoffe, das liegt nicht daran, weil man damit ausschließlich viel Geld und wenig Arbeit assoziiert, weil das ist alles nun nicht das. Es gibt bestimmt, und das will ich auch nicht in Frage stellen, es gibt hundertprozentig Creator, Influencer, Darsteller, die ganz, 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 ganz wenig in Form von physischer oder intellektueller Arbeit investieren müssen und dabei unverhältnismäßig viel verdienen, wenn man das mit anderen wichtigen Berufen wie aus der Pflege oder der sozialen Arbeit vergleicht. Das will ich in keinster Weise vergleichen. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht keine Arbeit. Also da steckt schon vor allem bei uns, ich kann nur von unseren Erfahrungen sprechen, sehr viel Forschung drin, sehr viel Testen, sehr viel Investitionen, die auch einfach sich nicht auszahlen, also auch sehr viele Fehlinvestitionen und Fehler und Lehrgelder und auch sehr viel Geduld, sehr viel Streit, sehr viel Emotionen. Das ist wie in ganz vielen anderen Berufsbildern im Management oder im Marketing oder in Berufsbildern, die jetzt nicht unbedingt was mit physischer Arbeit zu tun haben, ist das ganz, ganz ähnlich. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen und das betrifft auch dich und deine Reise in den letzten 2-3 Jahren. Wie es davor war, kann ich nicht einschätzen, aber auf jeden Fall in der Zeit, seitdem wir zusammenarbeiten.
Ja, also ich merke auch, ich will das auch immer gar nicht mit anderen Berufen vergleichen. Schlussendlich sucht sich ja jeder auch so ein bisschen sein Berufsbild dann aus, in dem man tätig ist. Also, dass ich jetzt keine Handwerkerin werde, ist klar, weil ich einfach da nicht begabt bin. Ich habe mir eben das ausgesucht, was mir auch liegt, wo ich ein Händchen für habe. Aber dass da auch mal mehr als 7, 8, 9, 10 Stunden am Tag investiert werden, sieht man ja selber. Also wir stehen beide früh auf, versuchen irgendwie privat und Beruf noch super zu integrieren, auch mit unserer Gesundheit. Sich darüber auch Gedanken zu machen, ist natürlich auch nochmal ein Stück weit mehr Investment und Planung, Zeitmanagement gehört ja alles mit dazu. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen für die Zuhörer, die vorhaben, gerade im Markenaufbau noch mehr zu machen, also für sich oder es vorhaben, ja jetzt als schon bestehender Creator-Influencer da einfach sich nochmal ein bisschen mehr zu beschäftigen. Was sind so deine Top 5 Tipps, die du jetzt jedem mit auf den Weg geben möchtest, wo du weißt, dass es ein Stück weit dann auch besser funktionieren wird?
Ja, ich glaube, vieles konnte man jetzt irgendwie auch ableiten aus dem Gespräch, aber wenn ich das jetzt auf einzelne Sachen runterbrechen müsste, dann wäre natürlich das allseits bekannte und totgeklopfte Wort Authentizität natürlich nennen. Es ist meiner Meinung nach unsere wichtigste Währung, also im Creator-Marketing ist das die allerwichtigste Währung, die kommt für mich noch vor Engagement. Und Impressions und Reichweite ist Authentizität, auch wenn das ein sehr schwer messbarer Begriff ist. Aber auf jeden Fall etwas, was man emotional sehr gut nachvollziehen kann. Die allerwichtigste Währung. Deswegen, egal wer als Creator sich zu einer Brand entwickeln will, ist es für mich, der Grundstein ist Authentizität. Das ist so erstmal das allerwichtigste. Da kommt ganz lange nichts. Und dann kommt für mich Consistency. Also, das haben wir vorhin auch kurz angesprochen. Wenn du dann weißt, was du machen willst und wenn das, was du machen willst, eine Zuhörerschaft erreicht, dann musst du das auch einfach mal lange genug machen. So, lange genug heißt, lange genug auch so machen, dass es irgendwann sich in eine Form entwickelt, in eine Form gießt, die am besten für dich funktioniert, weil das ist sie von Anfang an in der Regel nicht. Das ist so Tipp Nummer 2, also Consistency, dranbleiben und einfach machen und sehr viel lernen draus. Und der dritte würde ich sagen, auf jeden Fall Zeitmanagement. Ich glaube, wenn du als Creator vor allem erfolgreich sein möchtest und Ziele verfolgst und sagst, okay, ich setze mich jetzt hin und gehe da strategisch ran und definiere meine Ziele und wie ich wahrgenommen werden möchte, da musst du auch schaffen, vor allem diesen Trade-off zu machen zwischen Privatleben und Berufsleben, weil ganz oft ist es so, du musst einfach viel aufopfern und du musst viel auch aus deinem Privatleben aufopfern, damit du deine beruflichen Ziele erreichen kannst. Und nur die besten Creator können sich zu einer Brand entwickeln. Das heißt im Umkehrschluss, nur die fleißigsten werden sich zu einer Brand entwickeln. Und da gehört auch einfach für mich Zeitmanagement dazu, weil das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Hürden im Day-to-Day, weil viele Creator eben so jung Creator geworden sind, dass sie gar nicht gelernt haben. Also zum Beispiel, wenn du mich jetzt so rückblickend fragst, was war dann die größte Lehre deines Studiums, dann würde ich nicht sagen, die chinesische Sprache, die chinesische Kultur oder Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft. Ich würde zu dir sagen, Zeitmanagement. Ich habe in meinem Studium nur das gelernt, so richtig, also bis in die Knochen, dass du verstehst, okay, wenn du eine Vorlesung hast, dann musst du sie vorbereiten, du musst sie nachbereiten, du musst den Stoff kennen, du musst ihn vorher studiert haben, du musst dann die Vorlesung eigentlich nutzen, um deine kritischen Fragen zu stellen und dann musst du in den Klausurenphasen auch noch hinkriegen, irgendwie 5 Klausuren in 3 Wochen vorzubereiten und dann noch Hausarbeiten schreiben und so weiter. Das sind Dinge, die habe ich zum Glück im Studium gelernt und was ich halt oft sehe ist, es gibt so einige Creator, die haben zum Beispiel studiert. Und da, finde ich, merkst du, das ist voll interessant, in deren Content, dass denen das viel leichter fällt, den ständig und nachhaltig zu publizieren, weil sie, glaube ich, auch einfach diese Core-Skill gelernt haben. Ja, und für...
Und das war auch, glaube ich, mein krassester Punkt. Also ich hatte ja null Zeitmanagement und ich optimiere es ja immer, immer, immer wieder. Ich rede ja auch im Podcast viel darüber. Es macht so einen Unterschied, weil viele sagen immer, umso mehr du arbeitest, umso mehr Erfolg kannst du daraus ziehen. Das kann ich so nicht unterstreichen, weil es kommt immer darauf an, weil viele... Also mehr Arbeit wird ja immer in Stunden an Zeit berechnet. Aber ich finde, es ist so ein Unterschied, wenn du 8 Stunden am Tag deine Zeit einfach, also wenn du irgendwie 8 Stunden in deinen Tag reinlebst und versuchst, deine To-Dos abzuarbeiten, am Ende des Tages siehst du, oh, warte mal, ich habe vielleicht eine Sache von 10 vorgenommen Dingen gemacht. Ist es so anders, als wenn du wie so, ich nenne es High-Impact-Work, habe ich auch in meinem Kalender eingetragen. Da stört mich jetzt mittlerweile keiner mehr. Und in 2 Stunden erreiche ich manchmal mehr als in 5 Stunden, die ich mir vorher irgendwie dafür Zeit genommen habe.
Absolut. Schon krass. Ja, da hat jeder seine Helfer, ne? Also ob das nun sowas ist oder andere Methoden, da gibt es ganz viele Dinge. Da kann man sich im Internet schlau lesen.
2 haben wir noch.
Tatsächlich fällt mir nichts mehr ein. Also die 3 Tipps sind, finde ich, so das Essentielle. Alles andere wäre jetzt so ein bisschen weit hergeholt. Also das wären so die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte.
Finde ich auch gut. Ja. Falls ihr noch Fragen habt oder Themen, über die Ali und ich sprechen sollen, wir sind sehr offen dafür und ich freue mich auch, dich noch 2, 3, 4 Mal hier zu sehen. Ich meine, der Podcast, den gibt es ja die nächsten Jahre auch noch. Und ansonsten freuen wir uns sehr über euer Feedback. Ich bin so gespannt, was ihr alle zu der Folge sagen. Ich werde das Feedback auf jeden Fall mit dir teilen. Danke für deine Einblicke, für deine Expertise. Ich bin sehr froh, dass du heute hier zu Gast warst. Du weißt, ich weiß deine ganzen Meinungen immer sehr zu schätzen. Ich habe sehr viel in der Vergangenheit von dir gelernt und ich hoffe, dass ihr auch was für euch mitnehmen könnt. Content, auch wenn ihr vielleicht nicht Influencer werden möchtet, aber trotzdem, danke für die Folge.
Sehr
danke,
gerne.
Dass du da warst.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und
war meine Ehre. Und wir machen das bestimmt, wenn die Community das toll findet, dann machen wir bestimmt nochmal einen zweiten Teil.
Auf jeden Fall. Also, großartig. Wir sind offen für Themenvorschläge und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge und dir wünsche ich einen wunderschönen Tag.
Danke, dir auch.